Kreativ.
Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute in Mülheim bei der IT-Firma Centigrade. Sie hat ihren Sitz in der Games Factory Ruhr, seit 2009 ein Kreativzentrum und ein Treffpunkt für die Games-Branche. Über das Thema Gamification spreche ich jetzt mit Jörg Niesenhaus. Er ist Standortleiter von Centigrade hier in Mülheim an der Ruhr. Seine Firma forscht und arbeitet zu diesem Thema. Herr Niesenhaus, erklären Sie bitte, was ist denn eigentlich Gamification?
Gamification meint eigentlich die Anwendung von Elementen, von spielerischen Elementen in einem spielfremden Kontext. Das heißt, ich baue nicht ein komplettes Spiel, sondern ich nehme einzelne Elemente aus dem Spiel heraus und versuche sie im anderen Kontext nutzbar zu machen.
Wann und wo hat denn Gamification erstmalig Anwendung gefunden? In welchem Bereich?
Der Trend kommt so ein bisschen aus dem Marketing. Es gab am Anfang diese Bonuspunktesysteme, wo ich versuche, die Kunden daran zu binden, an einen bestimmten Prozess, an ein Produkt, indem ich halt Punkte sammle, dafür belohnt werde und dadurch die Kunden natürlich regelmäßiger bei mir zum Beispiel einkaufen. Daraus ist so vieles entstanden. Aber mittlerweile ist der Bereich viel, viel größer als das.
Ja. Ich habe gelesen, dass in einem großen Verlagshaus, ich glaube, war es The Guardian, auch Gamification genutzt wurde, um so unliebsame Aufgaben zu erledigen. Geht es darum vor allem, die Leute zu motivieren?
Ja, ich würde schon sagen, also es ist schon viel motivationale Aspekte dabei. Also viele der Ursprünge, der Spielmechaniken, die da auch zur Anwendung kommen, haben ihren Ursprung auch in der Verhaltenspsychologie, in der Motivationspsychologie. Das heißt, da würde ich schon sagen, spielt viel Motivation eine Rolle. Es kann aber ganz, ganz unterschiedlich sein. Also die Spielelemente sind halt so vielfältig wie Spiele an sich und da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen.
Wie funktioniert das genau? Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn solche Gamification-Momente wirken?
Also jeder von uns tickt ja ein bisschen anders. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich ein Spielelement anders wahrnehmen als ich. Es gibt sicherlich einen gewissen Common Sense, wie bestimmte Elemente wahrgenommen werden. Aber uns ist auch besonders wichtig zu fragen, wer nutzt das System später überhaupt? Also was für eine Person ist das? Welche Vorbildung hat die? Welche Präferenzen hat die Person? Und das auch darauf schon ein bisschen auszurichten, weil wir glauben schon, dass man nicht einen Gamification-Mechanismus findet, der alle gleichermaßen glücklich macht oder motiviert, sondern dass man da schon sehr genau schauen muss, wen habe ich da vor mir, wen adressiert das System und daran dann auch die Gamification-Mechanismen zu orientieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann unterscheidet man so zwischen zwei Bereichen. Einmal die virtuelle Gamification, also alles über Apps oder Internet. Man kennt diese Fitnessbänder, die eben dazu animieren sollen, dass man sich mehr bewegt. Und die reale Gamification, also dass Dinge aus der Alltagswelt auf andere Anwendungsgebiete übertragen werden. Können Sie dafür Beispiele nennen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir auch einige Gamification-Elemente haben, die gar nicht sich auf einem Computersystem wiederfinden, sondern man kann da auch schon so Brettspiel-ähnlich oder Kartenspiel-ähnlich rangehen, dass man also versucht, solche Elemente wirklich dann haptisch auch in den Alltag zu integrieren, dass man Kärtchen hat, die man austauscht, Fähnchen, die man irgendwo aufstellt. Das kann also schon sehr stark in die reale Welt eingebunden sein. Das ist so eher das Medium, das man auf der Ebene unterscheidet. Ist es jetzt irgendwo auf dem Bildschirm oder auf meiner App, auf dem Smartphone oder tatsächlich in der realen Welt manifestiert sich das. Und dann natürlich noch die Ebene, wo wirkt es oder wo setzen vielleicht die Spielmechaniken hier an in meinem Prozess, in meinem Tun, in meinem Handeln. Und da gibt es dann Beispiele, die Sie genannt haben, aus dem sportlichen Bereich. Also es wirkt natürlich auf mein sportliches Verhalten, es findet aber auf einer App statt. Ja. Also ich habe immer noch ein Endgerät bei mir. Es gibt aber auch durchaus Vorhaben, wo man zum Beispiel gar nicht mehr in Berührung mit dem Computersystem kommt als Nutzer. Es gibt zum Beispiel ein System jetzt für Kinderspielplätze, wo Eltern eine App dabei haben. Also die Eltern haben noch die App, kriegen dann kleine so Abenteueraufgaben, Szenarien auf ihr Handy, die sie ihren Kindern mitteilen können, die dann den Spielplatz ganz anders erleben. Also man wirbt quasi um den Spielplatz herum eine eigene Story, die Kinder dann in ihrem Tun und Handeln beeinflussen. Sie selbst haben aber gar nicht mehr mit der App Kontakt, das übernimmt das Elternteil dann.
Also damit unterschiedliche Spielgeräte vielleicht auch benutzt werden und nicht immer nur eins bespielt wird.
Ja, dass sie vielleicht in einen anderen Kontext gerückt werden, dass es eine Serie aus Aktivitäten gibt und da gibt es schon sehr spannende Ansätze, wo dann quasi Moderator, in dem Fall die Eltern, dazwischen geschaltet sind, aber der Nutzer, in dem Fall das Kind, gar nicht mehr Berührung hat mit dem Computersystem.
Findet das in Deutschland schon Anwendung oder ist das eher was in Amerika verbreitet ist?
Man muss ehrlich sein, viele der Trends kommen schon auch aus den USA, aus Skandinavien. Da hat der Trend auch begonnen. Das heißt, da ist man gedanklich auch schon einen Schritt weiter. Es gibt einfach mehr Firmen, die sich damit auseinandersetzen. Das heißt, die Welle, die nach Deutschland rüberschwappt, die kommt jetzt aber... Braucht natürlich noch ein bisschen.
Ja. Sie haben ja schon ein paar Lebensbereiche genannt. Für welche Lebensbereiche ist denn Gamification besonders geeignet?
Also ich würde sagen, unserer Erfahrung nach im Arbeitsumfeld, auf das wir uns natürlich konzentrieren aufgrund unserer Kunden, ist es eher so, dass es dann häufig anderen Prozessen, in Prozesse integriert wird, die doch sehr repetitiv sind. Das heißt, die Spielmechaniken finden immer wieder an ähnlichen Stellen Einsatz. Wenn man zum Beispiel ins kreative Umfeld schaut, also Ihren Beruf zum Beispiel, wenn ich kreativ an eine Aufgabe herangehe, dann ändert sich doch der Prozess sehr, sehr deutlich. Das heißt, da irgendwo Gamification-Elemente einzusetzen, würde eine sehr hohe Variabilität und Flexibilität bedeuten, was sicherlich auch geht, aber es ist natürlich einfacher, Gamification-Elemente da zu integrieren, wo der Prozess relativ feststeht und sich auch wenig verändert.
Wo sich Dinge immer wieder wiederholen, vielleicht auch ein bisschen eintönig sind oder monoton sind. Manchmal greifen ja sogar verschiedene Bereiche ineinander. Aus Mexiko kam jetzt zum Beispiel die Nachricht, dass die Leute Kniebeuge vor der U-Bahn machen sollen. Und wenn sie eine bestimmte Zahl dann erreicht haben, können sie kostenlos den Nahverkehr benutzen. Haben Sie mit solchen Bereichen bei Centigrade, Sie forschen und entwickeln ja hier Dinge, auch schon zu tun gehabt, die so in den Alltagsbereich eingreifen?
Ja, also wir haben so ähnliche Aufgaben, die natürlich dann Arbeits- und privates Leben so ein bisschen überschneiden. Es ist aber tatsächlich häufig so, dass unsere Kunden natürlich auf dem Arbeitsumfeld kommen, sich aber teilweise schon Gedanken machen, wie ihre Mitarbeiter vielleicht auch in ihrer Freizeit, zum Beispiel Sportaktivitäten, natürlich ein beliebtes Thema, da auch zusätzlich motiviert und aktiviert werden können. Und da gibt es natürlich auch Sachen, die dann übergreifend sind. Wenn ich zum Beispiel Leute zu mehr Bewegung bringen will, dann kann das natürlich im Arbeitsleben und im Privatleben stattfinden. Das heißt, es gibt schon Bereiche, die sich überschneiden, aber so im spezifischen privaten Umfeld, da haben wir noch nicht so viel gemacht, weil das einfach dann ein anderer Kundenkreis ist.
Ja. Erzählen Sie über Ihre Projekte bei Centigrade. Stellen Sie es möglichst praktisch dar, was Sie jetzt gerade entwickelt haben und welche Vorteile das auch hat für die Leute, die dann in den Genuss dieser Gamification-Aktionen kommen.
Also wir sind viel im industriellen Umfeld unterwegs, das heißt viel große Maschinen, die dann wiederum bei Firmen aufgebaut werden, die doch in der Produktion häufig tätig sind. Das heißt, ein sehr, wo gerade sprachen, sehr festgefahrener Prozess, wo ich halt doch sehr repetitive Aufgaben habe. Und da ist es so, dass die Leute entweder an diesen Stationen häufig schnell unterfordert sind, weil der Prozess doch, es ist häufig ein motorischer Prozess, ich muss Sachen zusammensetzen, ich bin vielleicht kurz gefordert und danach senkt sich aber meine Aufmerksamkeitsschwelle direkt wieder ab. Und da versucht man dann ein bisschen einzusetzen, um das ein bisschen gleichmäßiger zu halten.
Auf der anderen vielleicht Seite, auch, um die Fehler zu minimieren, weil wenn was eintönig wird, dann schleicht sich sozusagen der Schlendrian ein.
Das ist ein Punkt, den Sie ansprechen. Es ist genau das. Also es gibt so ein Modell, das nennt sich das Flow-Modell. Ich versuche mich also im Idealfall immer in einem Bereich zu bewegen, der mich angenehm herausfordert, also wo meine Fähigkeiten und die Herausforderungen im Einklang sind. Aber es ist natürlich dann, wenn ich unterfordert bin, dann falle ich unter diesen Bereich und dann kommt es häufig auch zu Fehlbedienung. Genauso, wenn ich im Überforderungsbereich bin. Also wenn es zu hektisch wird, dann geschehen auch viele Fehler. Und Ziel ist es eigentlich, durch diese Gamification-Mechanismen versuchen, die Leute ein bisschen mehr in diesen Flow-Bereich reinzubringen. Dass also weniger Fehler geschehen, die Leute auch mehr Spaß daran haben, weil sie einfach angenehm herausgefordert werden. Ja. Und um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, wir haben in der Produktion auch Stationen, wo mehrere Teile zusammengesetzt werden und auch teilweise Stationen, wo mehrere Leute Hand in Hand Sachen umsetzen. Und da haben wir dann zum Beispiel versucht, über eine Lichtsymbolik Leute auf bestimmte Prozessschritte aufmerksam zu machen, dass also besser Prozesse Hand in Hand laufen. Das heißt, die erste Person, die ein Projekt Produkt in die Hand nimmt, das weitergibt, die generiert ein Signal an der zweiten Station, sodass die Personen irgendwann stärker in einem Rhythmus arbeiten können. Und das ist natürlich angenehmer, gerade für die zweite Person, wenn sie nicht warten muss oder sich hektisch umdrehen muss, sondern dass das Ganze eher in einem Fluss geschieht.
Ja. Es geht also, wenn ich das richtig verstehe, um Motivation, um Teilhabe, dass die Leute sich stärker involviert fühlen. Und das ist ja auch, denke ich, ganz wichtig und eine Motivation wiederum für die Firmen, Gamification zu fördern, dass die Mitarbeiter wirklich mitdenken und nicht irgendwo aussteigen.
Ja, genau. Also wir haben auch da verschiedene Beteiligungsprozesse angestoßen. Zum Beispiel hatten wir auch in den Bereich der Produktion hatten wir Wettbewerbe zwischen verschiedenen Teams, auch verteilt wirklich über den ganzen Globus. Und also Maschinen, die an mehreren Standorten Standorten aufgebaut sind. Und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit. Und was wir dann gemacht haben, so einen kleinen internationalen Wettbewerb angestoßen. Der läuft jetzt auch nicht das ganze Jahr. Das ist so saisonal bedingt, mal zu Ostern vielleicht eine Aktion, dann später nochmal im Herbst. Und da treten die Leute gegeneinander an in einem etwas spielerischen Wettbewerb. Und es findet aber parallel dazu mal ein Austausch statt. Also warum sind die jetzt vor uns gewesen? Warum waren die schneller? Wie haben die Fehler behoben? Sodass man parallel zu diesem Wettbewerb einen Wissensaustausch hat zwischen den verschiedenen Standorten.
Das ist, denke ich, auch wichtig, damit die Leute sich nicht dann unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Also, ja, dass man wirklich zu den Ursachen vordringt und sich damit auseinandersetzt, was man in Zukunft wirklich besser machen kann und nicht der Druck zu groß wird.
Also, genau, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen. Also da muss man natürlich auch schauen, gerade so ein Wettbewerbscharakter kann natürlich auch schnell ins Negative umschlagen. Wenn ich Leute zu sehr unter Druck setze oder der Wettbewerb über einen sehr, sehr langen Zeitraum läuft, dann kann das schon eher negative Folgen haben. Auch, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man Leute einzeln gegeneinander antreten lässt, dann ist natürlich relativ klar ersichtlich, wer ist jetzt vielleicht an dem Tag das schwächste Glied gewesen. Und in einer Gruppe, da nivellieren sich die Unterschiede ein bisschen, es gleicht sich aus. Und da ist unsere Empfehlung eigentlich immer auch, wenn wir solche Systeme integrieren, immer Teams in den Mittelpunkt zu setzen. Also ein Team tritt gegen ein anderes Team an oder ein Team tritt gegen sich selbst an, gegen den besten Score, den sie irgendwann mal erreicht haben zum Beispiel. Und das motiviert die Leute stärker, schafft auch einen sozialen Zusammenhalt. Und in anderen Systemen hat man es dann doch so, dass Einzelpersonen dann doch häufig so ein bisschen so eine Ellbogengesellschaft dann entwickeln untereinander. Und das ist eigentlich nicht förderlich in den meisten Bereichen. Ja.
Ist Gamification schon für Ihre Firma zum Beispiel ein profitabler Wirtschaftsbereich oder müssen Sie schon sehr viel noch investieren und sagen, es wird sich aber in Zukunft lohnen und auszahlen?
Also sicherlich, im letzten Jahr war es sicherlich noch eine Investition für uns, also auch auf viele Veranstaltungen zu gehen, mit Leuten darüber zu sprechen. Mittlerweile muss man aber sagen, kommen auch Leute stärker auf uns zu, ohne dass wir groß Werbung dafür machen und da lohnt sich das schon langsam. Zumal wir es ja häufig in integrieren dann auch mit einer Softwareentwicklung. Das heißt, wir bauen Benutzerschnittstellen und kombinieren es natürlich dann mit Gamification-Elementen. Also wir haben schon ein breiteres Kundenumfeld, also auch aus dem Bereich der Medizintechnik zum Beispiel. Wir haben auch Kunden aus dem Bereich Marketing, sodass auch da, wir hatten letztens ein Thema, wo wir diskutiert haben über eine bestimmte Aktion, Event, also wirklich eine einmalige Geschichte. Wie kann man das vielleicht attraktiver gestalten? Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich versuche, einen Prozess zu optimieren, der über Jahre hinaus laufen wird. Ja. Und das ist schon sehr spannend, auch diese doch sehr unterschiedlichen Formen dann sich mal anzuschauen. Und da passiert auch eine Menge. Also wir haben zwar viele Kunden aus dem Industriebereich, man merkt aber schon, dass sich das noch öffnet. Also auch viele andere Arbeitsanwendungsfelder, die da auch an Gamification interessiert sind. Ja.
In welchem Lebensbereich sehen Sie das größte Potenzial für Gamification? Ist das die Gesundheitsbranche oder ist das Stadtplanung? Es hat ja in Amerika auch so Ansätze gegeben, die Leute daran zu beteiligen, dass sie dafür sorgen, dass ihr Umfeld sauber ist, dass die Kriminalität nicht so hoch wird.
Ja, ich glaube, richtig angepackt kann es in ganz vielen Bereichen dienlich sein. Ich glaube, es ist dann auch eine Frage, wo findet das zuerst statt? Wo gibt es dann Studien, die auch ein bisschen die Effektivität, Effizienz solcher Maßnahmen belegen? Da gibt es jetzt schon mittlerweile einiges, aber das ist doch nochmal sehr zerstreut und man wird dann sicherlich in ein paar Jahren dann sehen, wo greift es am besten. Das ist, glaube ich, noch im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen. Es gibt in eigentlich jedem Anwendungsfeld gibt es herausragende Beispiele, die sehr gut funktionieren. Wie gesagt, aus dem Bereich der Medizin, aus der Stadtentwicklung, das Beispiel nannten Sie gerade, aus der Industrie, sodass so langsam zeigt sich, wo gibt es diese Best Cases, aber wirklich jetzt zu sagen, da ist es wirklich am besten, ist schwierig, ja, ist noch schwierig. Ja.
Wollen Sie noch zwei Leuchtturmprojekte vorstellen?
Also, was mir mal gut gefällt, ist auch ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Gamification Serious Games, wo man dann schon eher ein komplettes Spiel baut, aber eine Sache, die ich herausragend finde, immer noch als Beispiel, ist die Anwendung Folded, wo es eine Plattform gibt, wo Nutzer Enzymketten falten können und damit medizinische Problemstellungen lösen, die in der Medizin noch nicht gelöst wurden. Und das ist auch ein sehr spielerisches eine Puzzle-Anwendung. Das ist eine Form der Visualisierung natürlich und dann kann es nachher im Labor quasi nachgefaltet werden über, dann auch natürlich nicht von Hand, sondern da müssen dann die Chemiker ran mit verschiedenen Substanzen. Aber das ist schon sehr spannend zu sehen, weil das einfach eine Plattform schafft, die ganz vielen Leuten den Zugang zu einem sehr komplexen Thema eröffnet. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance, dass man mit einer Plattform, einem Werkzeug, dann tausenden Millionen Menschen so einen Zugang verschafft zu dem Thema. Das finde ich sehr schön. Und ein anderer Bereich, der jetzt auch eher von unserem Thema ein bisschen weit entfernt, ist der Bildungsbereich. Da muss ich auch sagen, dass ich das sehr spannend finde und auch mit großer Neugier verfolge. In den USA gibt es jetzt erste Schulen, die doch sehr stark auf Gamification, auf spielerischem Lernen auch aufbauen. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Umfeld.
Also wie sieht das aus praktisch? Ja. Was machen die da?
Dass zum Beispiel der Schulunterricht sich viel stärker auch ja, in spielerischen Aufgaben niederschlägt. Das heißt, die Kinder bekommen Aufgaben, die sie lösen müssen. Müssen die auch dann praktisch versuchen zu lösen, machen Aufbauten. Also anstatt in der Physik irgendwelche Papierblöcke zu bemühen, werden dann Sachen nachgebaut, getestet. Man muss ja aber auch zum Beispiel seine Hausaufgaben teilweise in der Bibliothek suchen. Das ist so ein bisschen wie eine Schatzsuche. Also ich werde da aufgefordert, auch mich um Zusatzaufgaben selbst zu bemühen, anstatt in einem Heft eine Aufgabe anzukreuzen und die zu bearbeiten. Also viel mehr Eigeninitiative der Kinder gefordert wird und auch die eigenen Interessen viel stärker nachverfolgt werden können von den Kindern. Und das sind schon sehr spannende Ansätze, wo man auch sieht, dass das doch in den ersten Jahrgängen, die da betreut wurden, doch sehr positive Wirkungen entfaltet hat.
Also im Grunde wird immer so ein bisschen der Forschergeist geweckt, um die Kinder auch zu motivieren.
Genau, und da findet halt wirklich Gamification oder spielerisches Lernen auf vielen, vielen Ebenen statt. Also Spielen ist ja häufig auch Lernen, deshalb ist es, glaube ich, eine ganz schöne natürliche Verbindung. Und wenn man sich unser Schulsystem heute anguckt oder auch die universitäre Ausbildung, dann hat das mit Spielen nicht mehr so viel zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein Nachteil, dass das so ein bisschen auseinandergezerrt wurde. Man sagt immer, Spielen ist nicht produktiv und es wird gerade in Deutschland doch immer noch sehr häufig negativ gesehen im beruflichen Umfeld und ich glaube, da ist eine große Chance, also Spielen und Lernen zusammenzubringen, das ist für mich das gehört irgendwo natürlich zusammen und da steckt eine Menge Potenzial drin.
Ja. Gibt es Bereiche, wo Gamification nicht funktioniert?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Es gibt sicherlich Bereiche, wo Gamification schon in mehreren Fällen gescheitert ist, was ich aber dann häufig auch darauf zurückführe, dass es vielleicht einfach schlecht gemacht wurde. Dass einfach irgendwo, man sagt dann häufig, man nimmt irgendwelche Punkte oder Ranglisten, packt die irgendwie auf den Prozess und hofft dann, dass damit alles besser und spielerischer wird. Und so einfach ist es ja dann häufig nicht. Aber ich glaube schon, dass es schwierig ist, das in einem sehr flexiblen Arbeitsumfeld wirklich einzusetzen, weil man da weniger Ansatzpunkte hat. Also man muss dann vielleicht irgendwie künstliche Ansatzpunkte finden und da die im natürlichen Umfeld nicht vorhanden sind, gibt es da, glaube ich, mehr Reibung. Also es ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, dass eigentlich die Jobs, die vielleicht auch von außen als eher attraktiv wahrgenommen werden, das ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass da Gamification sich vielleicht schlechter integrieren lässt, weil diese Jobs in ihren Prozessen vielleicht schon ein gewisses spielerisches Element haben, das uns dann schwerfällt, da noch andere Elemente quasi draufzusetzen. Also ich glaube, da ist, also meine Erfahrung persönlich, dass es doch bei sehr flexiblen Jobs, wo es viele variable Tätigkeiten gibt, doch schwieriger ist, da Gamification mit einzubringen.
Setzt Gamification Kreativität voraus?
Ich würde sagen, ja, sowohl auf der Seite der Leute, die sich Gedanken machen, wie man das integriert, als auch natürlich bei den Nutzern. Also es gibt sicherlich auch einige Gamification-Mechanismen, die ziemlich zielsicher sind. Also da kann man nicht viel falsch machen, aber es sind, glaube ich, die Sachen, die sich auch relativ schnell abnutzen. Also ich glaube, die Mechanismen, die gut funktionieren und die Spaß machen, die setzen auch ein kreatives Verständnis voraus und fördern auch den kreativen Umgang mit einem Thema.
Wenn Sie jetzt hier an Projekten arbeiten, mit welchen Zielen im Kopf gehen Sie ran? Oder ist es doch manchmal relativ ergebnisoffen und gerade in der Anwendung dann zum Beispiel in der Industrie, wenn Sie sehen, wie das bei den Mitarbeitern ankommt, verändert sich das Ganze dann vielleicht doch nochmal? Wie ist das?
Absolut, ja. Also wir machen es meist so, dass wir am Anfang erstmal uns den Kontext anschauen. Also wir gehen hin, reden mit Leuten, wir gucken aber einfach Leuten beim Arbeiten zu. Wir arbeiten vielleicht auch selbst an den Stationen. Ist immer nochmal was anderes, Leuten zuzuschauen oder mal selbst Hand anzulegen in der Produktion. Ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Und dann kommt man natürlich auch viele Ideen und die testen wir natürlich dann ausgiebig, die werden auch dann zurückgespiegelt zu den Mitarbeitern, dass wir da auch nicht Gefahr laufen, irgendwie, ja, wir haben ein gutes Gefühl dabei, eine tolle Idee und am Ende zeigt sie aber, dass es in der Praxis gar nicht gut ankommt. Also es geht wirklich viel über das Testen und wir haben einen sehr nutzerzentrierten Ansatz, das heißt, wir versuchen sehr früh mit den späteren Nutzern zu sprechen und immer wieder in diesen Prozess mit reinzuholen, um für uns wichtiges Feedback zu erhalten, ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
Ja. Vielen Dank, Jörg Niesenhaus, für diese Reise in die Welt der Gamification.
Sehr gerne.